im Grunde genommen ist der Bundesnachrichtendienst erstens ein Geheimdienst und zweitens betreibt er Spionage im Ausland. Je höher man bei den Quellen einsteigt, umso mehr macht man sich ja auch mit dessen schmutzigen Taten gemein. Der Bundesnachrichtendienst kostet jedes Jahr deutlich über 500 Millionen Steuergeld und das ist rausgeschmissenes Geld, wenn er keine Befugnisse hat. Wenn der Wirtschaftsminister Habeck sagt, das hätte er noch nie vom BND gehört, dass die Russen die Ukraine angreifen wollen, dann muss ich sagen, dann stimmt das einfach nicht.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute, ich würde sagen, wir haben ein Schnittmengenthema mit Politik, Wirtschaft und noch ganz viel drumherum. Denn wir sprechen heute mit dem ehemaligen Chef des Bundesnachrichtendienstes. BND. Habt ihr ganz sicher schon ganz oft gehört. Wir haben da ja auch mit der Pressesprecherin des BNDs schon mal vor, ich glaube, 2,5 Jahren eine Folge aufgenommen, die gut angekommen ist. Und ja, heute haben wir Herrn Gerhard Schindler hier zu Gast, der mal Chef des Ganzen war und uns hoffentlich noch mal ein bisschen weiter hinter die Kulissen schauen lässt. Lieber Herr Schindler, schön, dass wir Sie zuschalten durften hier heute. Herzlich willkommen.
Ja. Vielen Dank dafür, dass Sie mich zugeschaltet haben und ich freue mich auf unser Gespräch, Herr Sie.
Ja, dann wollen wir doch direkt mal reinstarten. Ich habe gelernt, der Bundesnachrichtendienst ist einer von drei Nachrichtendiensten, in der Presse gern auch Geheimdienst genannt, in Deutschland. Da haben wir einmal den militärischen Abschirmdienst MAD, der sich hauptsächlich kümmert um das Thema Bundeswehr und alles, was dort sozusagen nachrichtendienstlich zu machen ist. Wir haben einmal das Bundesamt für Verfassungsschutz, was sozusagen der Inlandsnachrichtendienst ist. Und dann haben wir den Bundesnachrichtendienst, den Sie geführt haben, der sich kümmert um Auslandsspionage, würde ich fast schon sagen. Ich glaube, kann man das so sagen. Nachrichten sammeln, im Ausland auswerten und das dann sozusagen an die inländischen Entscheidungsträger weitergeben. Habe ich es richtig getroffen?
Ja, das ist im Grunde genommen richtig. In Deutschland wird ja, da können wir gerne mal drüber reden, warum. In Deutschland wird ja gerne mit Worten so gespielt und eines dieser seltsamen Episoden, die sich daraus ergeben, ist, dass man in Deutschland kaum das Wort Geheimdienst verwendet. Man benutzt lieber das Wort Nachrichtendienst und man benutzt auch kaum das Wort Spionage. Man benutzt lieber das Wort Aufklärung. Aber im Grunde genommen, und das muss man mal so deutlich sagen, ist der Bundesnachrichtendienst erstens ein Geheimdienst und zweitens betreibt er Spionage im Ausland.
Und was würden Sie sagen, woran liegt das, dass wir diese, ich sag mal so, verbalen Balanceakte führen in Deutschland?
Das ist eine ganz spannende Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Ich will es auch mal mit einem Beispiel verknüpfen. Ich habe auch in den Diskussionen immer wieder darauf hingewiesen, das ist kein Ponyhof, so ein Geheimdienst, der im Ausland spioniert. Denn im Ausland, das ist völlig klar, bricht der Bundesnachrichtendienst dortiges Recht. Also jeder Staat auf dieser Welt, wir haben ja über 190 Staaten, verbietet den Verrat von Staatsgeheimnissen. Jeder Staat bestraft, wenn man Telekommunikation bei ihm aufklärt oder wenn menschliche Spione geworben werden. Das wird alles unter Strafe gestellt und zwar teilweise sehr heftig. Also in Nordkorea wird die gesamte Sippe dafür bestraft, wenn jemand spioniert fürs Ausland. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst bricht im Ausland Recht. So. Das ist ein Faktum. Und wenn man das nicht haben will, muss man ihn abschaffen. Aber solange man einen Geheimdienst hat, macht er das. Und das will in Deutschland kaum einer hören. Man hat so dieses Gefühl des sauberen Dienstes, also das geht alles supi und das geht auch alles ganz einfach. Und man will nichts mit diesen Vergangenheitsbewältigungsmechanismen zu tun haben, Gestapo oder Stasi. Also irgendwie haben wir das Gefühl, wenn wir nur die richtigen Worte verwenden und wenn wir lange genug darüber nicht reden, dann wird alles gut und dann wird alles sauber. Aber die Welt ist eben eine andere und daher bin ich Ihnen so dankbar, dass auch Sie dieses Thema aufgreifen. Denn Nachrichtendienst spielt nicht nur in der weißen Zone, sondern auch in der grauen Zone.
Ja, wenn wir Sie haben gerade Stasi und Gestapo angesprochen, ja zwei durchaus sehr dunkle Flecken auch in der deutschen Geschichte. Das, was Sie aber meinen, glaube ich, ist so quasi diese technische Beschreibung. Es gilt Recht, meinetwegen, in Großbritannien und der Bundesnachrichtendienst sammelt dort Informationen, dann ist es gegen das dortige Recht. Das hat ja eigentlich nichts damit zu tun, was die beiden gerade beschriebenen von Ihnen oder genannten Dienste irgendwie getan haben und wo deren, ich sag mal, zu Recht schlechtes Image herkommt und warum wir die historisch halt so negativ sehen, diese beiden Dienste.
Genau, also Sie haben das völlig richtig dargestellt, aber die Diskussion in Deutschland, und das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich bestätigen können aus ihrer eigenen Diskussionsumwelt, die Diskussion in Deutschland, die ist eben sehr grobschlächtig, sehr, sehr, sehr unscharf, sehr ungenau, sondern die schmeißen eben alles in einen Topf, wie man das sozusagen pflegt. Und deshalb gibt es dann immer wieder Missverständnisse, es gibt immer wieder falsche Annahmen, über die wir ja gleich bestimmt reden können. Mir liegt daran zu sagen, der Bundesnachrichtendienst hat mit all dem, was in der Vergangenheit schlecht in der deutschen Geschichte gelaufen ist, nichts zu tun. Wir sind ein moderner, aufgeklärter, auf dem Boden des Grundgesetzes arbeitender Nachrichtendienst, der seinen Auftrag erfüllt, nämlich er ist ein moderner Dienstleister in Sachen Information für die Bundesregierung. Und Informationen sind ja so wichtig wie noch nie. Man braucht Informationen, um die Zukunft meistern zu können, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und einer, der einem dabei hilft, ist der Bundesnachrichtendienst.
Ja, und ein bis zwei ganz klare Unterschiede sind ja auch, die genannten Dienste haben sozusagen ein repressives System unterstützt und das auch mit, ich sag mal so, Maßnahmen und Handlungsweisen, die gegen jegliches Menschenrecht und Ähnliches verstoßen haben. Und sie haben nicht nur nach außen irgendwie aufgeklärt, sondern sie haben auch innerhalb Deutschlands Repressalien gegen die eigene Bevölkerung unterstützt und durchgeführt. Und das tut der Bundesnachrichtendienst mal definitiv nicht.
Ganz genau, so ist das.
Ja, jetzt haben wir tatsächlich das nach innen und nach außen schon angeschnitten. Für die innerdeutsche Aufklärung sozusagen ist ja das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig. Der Bundesnachrichtendienst klärt nach außen auf. Können Sie vielleicht mal so 1, 2, 3 Arbeitsfelder des Bundesnachrichtendienstes beschreiben und dazu vielleicht auch das eine oder andere historische Beispiel mal nennen, an dem der Nachrichtendienst gearbeitet hat?
Ja, ich versuche es einmal. Lassen Sie mich nochmal ein bisschen bei der Metaebene anfangen. Also der Bundesnachrichtendienst hat ja, das haben Sie völlig zu Recht beschrieben, den Auslandsauftrag und eben nicht den Inlandsauftrag. Das ist aber so, dass Sie in jeder Diskussion haben Sie mindestens 5 Fragen. Ja, was macht denn der Bundesnachrichtendienst da und da? Also haben Sie 5 Fragen, die diese Unterscheidung einfach nicht beachten, sondern die auch glauben, der BND arbeitet um die Ecke und observiert einen oder hört das Gespräch ab oder sonst irgendwas Schlimmes. Also ganz klar Unterscheidung Ausland. So, im Ausland ist ja im Grunde genommen alles relevant erstmal. Also wenn ich eine vernünftige Außenpolitik für die Interessen Deutschlands machen möchte, dann ist für mich genauso interessant, wie die wirtschaftliche Entwicklung in den Golfstaaten verläuft oder wie die Krisengebiete in Nordafrika sich entwickeln oder ob China weitere Flugzeugträger baut oder ob Russland eine neue Mobilisierungswelle einberuft. Also da ist so die Bandbreite, was alles interessant ist, die ist sehr groß. Ich schildere das deshalb, weil ich sage, man kann nicht alles aufklären, sondern man muss sich dann schon konzentrieren und da gibt es ein sogenanntes Auftragsprofil der Bundesregierung, die dem Bundesnachrichtendienst Aufträge erteilt. Also kläre beispielsweise X auf oder kläre Y auf. So, und das ist die Handreichung, die dann im Alltag vom Bundesnachrichtendienst umgesetzt. Wie setzt er sowas um? Und da hatten wir das ja schon angedeutet, nämlich er hat im Grunde genommen zwei wichtige Module. Einmal die Technik, die technische Aufklärung, das sind Seekabel, aber auch Satellitenkommunikation auf der ganzen Welt, die dann aufgeklärt wird, abgehört wird, ausgewertet wird, um die entsprechenden Nachrichten dann generieren zu können. Also einmal Technik und die zweite Säule ist der Mensch, der klassische Spion, der angeworben wird, um sein Land zu verraten oder um seine Organisation zu verraten, um Informationen beizubringen, die interessant und relevant für den Auftrag, das Auftragsprofil sein könnten. Und das ist jetzt nicht wenig, sondern man hat im Schnitt etwa 5000 Meldungen pro Tag, 5000 Meldungen pro Tag, die in den Bundesnachrichtendienst hineinkommen, dort ausgewertet werden zu Lagebildern, zu Analysen, zu Warnhinweisen und. Und diese 5000 Meldungen jeden Tag, die werden dann, wie ich gerade sagte, generiert in etwa 1000 bis 1200 Ergebnisse, Produkte jeden Monat. Also es kommt rein, 5000 pro Tag, rausgehen im Monat etwa 1000 bis 1200 nachrichtendienstlich begründete Analysen, Hinweise, Auswertungen. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst ist eine Riesenmaschinerie für Informationen, die aus dem Ausland reinkommen und dann an die Bundesregierung gesteuert werden. Und viele dieser Informationen sind eben sehr hilfreich. Es sind operative Informationen, beispielsweise zu Afghanistan konnten wir berichten, wo die nächsten Anschläge der Taliban geplant sind. Wir konnten aber auch berichten, wie der arabische Frühling sich entwickelt in Nordafrika. Wir konnten aber auch berichten, wie die Militarisierung in Russland Tag für Tag, Woche für Woche fortschreitet. Und wir können selbstverständlich auch berichten, wie in Asien wirtschaftliche Entwicklung sich generieren. Alles das ist ja für eine Bundesregierung, die aktive Außenpolitik betreiben will, ein wichtiges Modul, nicht das alleinige, aber ein wichtiges Modul, um diese Außenpolitik solide und sachgerecht umsetzen zu können.
Ja, Sie haben gerade sowohl Russland als auch Afghanistan angesprochen. Das sind zwei Themen, die würde ich gerne noch mal so ein bisschen extra besprechen und die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes in dem Zusammenhang. Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, Sie haben gerade sozusagen als, ich nenne sie mal, Zielländer, in denen die Informationen gesammelt werden, also den arabischen Raum genannt, China, Russland etc. Jetzt mal ein bisschen provokativ gefragt, für die Außenpolitik der deutschen Bundesregierung ist es aber auch doch super spannend, welcher der irgendwie 18 republikanischen Präsidentschaftskandidaten in den USA hat irgendwie relevante Chancen, gegen Joe Biden anzutreten im nächsten Wahlkampf. Was plant eigentlich die französische Regierung im Bereich Subventionen und, weiß ich nicht, Ausbau der Atomenergie? Oder was machen die Australier in ihrem Verhältnis zu China? Wie erpressbar sind sie da von China oder ähnliches? Also, worauf ich hinaus will, Staaten, von denen man ausgeht, dass wir das gleiche Wertesystem haben, dass wir sehr eng zusammenarbeiten, dass wir sozusagen in die gleiche Richtung spielen und die gleichen Gegner haben. Auch dort passieren ja Sachen, die eigentlich für den Bundesnachrichtendienst sehr spannend sein sollten, beziehungsweise für Frau Baerbock im Außenministerium unter anderem.
Genau, also das ist natürlich so, dass auch bei Partnern und bei engen Verbündeten Entwicklungen entstehen. Wir brauchen ja gar nicht in die USA zu schauen, sondern wir können ja auch in Europa einfach mal um uns rumschauen, wo wir sagen, das sind aber Entwicklungen, die finden wir vielleicht gar nicht so gut, die sind sogar bedenklich und da würden wir gerne mehr wissen. Aber es ist eine politische Entscheidung der Bundesregierung, nicht des Bundesnachrichtendienstes, sondern der Bundesregierung zu entscheiden, wird das aufgeklärt? Ist das ein Ziel oder ist das kein Ziel? Deshalb habe ich ja am Anfang berichtet, dass der Bundesnachrichtendienst nicht morgens wach wird und überlegt, sich die Welt da mal aufzuklären, sondern dass es eben klare Ziele gibt, das Auftragsprofil der Bundesregierung. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass das Auftragsprofil der Bundesregierung eben Partner und Verbündete nicht beinhaltet. Das ist eine Entscheidung, die kann man so treffen, die kann man auch vernünftig begründen. Das hat die Bundesregierung getan und da gibt es auch jetzt im Bundesnachrichtendienst keine Diskussion darüber nach dem Motto, man müsste, man sollte, man könnte, sondern das ist jetzt der Auftrag, fertig aus. Andere Länder gehen da weniger sensibel vor, aber das muss uns ja jetzt nicht stören an unserem Weg.
Ja, da vielleicht abschließend zu dem Komplex, spannend wäre ja noch zu sehen, wann ändert sich dieser Auftrag, also woher kommt der Impuls, der sozusagen den Auftrag nochmal umstellt. Ich nehme ein konkretes Beispiel. Die Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, war hier im Podcast und hat mehr oder weniger gesagt, sowas wie Ungarn oder auch Griechenland, da ist die Demokratie relativ stark in Gefahr, auch aus unterschiedlichen Gründen und irgendwie einer unterschiedlichen Intensität. Wenn man der Meinung ist, dann könnte es ja sein, dass sozusagen, ich sag mal, so ein Ungarn rutscht sozusagen von der Partnerebene auf die Ebene, da müssen wir vielleicht doch mal drauf gucken, werden da Impulse gegeben aus Richtung des Dienstes in die Bundesregierung hinein? Zum Beispiel denkt mal drüber nach, ob wir uns Ungarn nicht mal ein bisschen genauer anschauen sollen. Oder ist das eher sowas, wo die politischen Entscheidungsträger sagen, Mensch, wir haben gesehen, Land XY, da gibt es Entwicklung, da brauchen wir mal jetzt dann doch weitergehende Informationen von unserem Nachrichtendienst.
Ja, eigentlich ist ja in Deutschland alles geregelt, aber das ist in Deutschland jetzt ausnahmsweise mal nicht geregelt, wer diese Impulse geben darf und kann. Also insofern ist das in der Tat so, dass es entweder aus dem Bundesnachrichtendienst selbst herauskommt, nach dem Motto, uns fällt in letzter Zeit auf, dass das Land X immer wieder mal irgendwo auftaucht, das wir aber nicht in unserem Auftragsprofil haben. Und deshalb, liebes Bundeskanzleramt, schlagen wir vor, überlegt doch mal, ob man das Auftragsprofil des Bundesnachrichtendienstes nicht entsprechend ändert. Das kann aber auch aus dem Auswärtigen Amt kommen, das kann aus dem Verteidigungsministerium kommen. Also das ist eben nicht geregelt, ist ja auch, ehrlich gesagt, nicht so ein Fall, der jeden Tag vorkommt, sondern das kommt alle Nase mal vor. Und insofern ist das alles schon in bester Ordnung. Nur um es nochmal deutlich zu machen, weil Sie jetzt mehrfach Ungarn erwähnt haben, nach dem NSA-Skandal, das war ja zu meiner Zeit, als ich Präsident des Bundesnachrichtendienstes war, hatte man dem Bundesnachrichtendienst vorgeworfen, dass auch europäische Ziele ausgespäht worden sind. Das stimmt. Und deshalb, weil man das nicht mehr wollte, hat man eine gesetzliche Regelung geschaffen, nämlich im Bundesnachrichtendienstgesetz, wonach Staaten, die der Europäischen Union angehören, nicht aufgeklärt werden. Das heißt also, da kann noch nicht mal das Bundeskanzleramt das entscheiden und kann sagen, nee, also morgen machen wir aber jetzt mal Ungarn, sondern Ungarn gehört der Europäischen Union an und kann damit durch den Bundesnachrichtendienst nicht mehr aufgeklärt werden. Das mag man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist die Folge dieser Regelung. Ich fand die Regelung damals nicht in Ordnung, weil man hat sich genau dieser Chance begeben, dass man flexibel reagieren kann. Und jetzt muss man aber auch damit leben.
Ja, was mich vielleicht, bevor wir auf die Rahmenbedingungen der Arbeit für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes kommen, weil das sind es ja am Ende des Tages, werden ja durch die politischen Entscheidungsträger bestimmt, würde ich gerne noch einen kleinen Schritt zurück machen und zur Einordnung nochmal verstehen wollen, wenn wir den Bundesnachrichtendienst international vergleichen. Also jeder kennt aus Film und Fernsehen sozusagen den MI6, die CIA, den Mossad, die NSA etc. Alles ja fast schon so ein bisschen glorifizierte Namen von Nachrichtendiensten, wahrscheinlich sehr stark auch irgendwie Hollywood geprägt. Der Bundesnachrichtendienst ist jetzt nicht so glorifiziert und kommt nicht so cool daher in den Medien. Aber rein inhaltlich mal betrachtet, was unterscheidet dann den Bundesnachrichtendienst von den genannten Organisationen? Und warum hat zum Beispiel so eine USA so viele von diesen Nachrichtendiensten? Also CIA und NSA sind ja nicht die einzigen, die da unterwegs sind.
Ja, also die Amerikaner haben insgesamt 16 Nachrichtendienste. Sprechen wir gleich drüber. Das Erste, was uns unterscheidet von nahezu allen anderen, ist, dass wir ein reiner Aufklärungsdienst sind. Also dort geht es nur darum, Informationen, so heißt es im Gesetz, zu gewinnen. Informationen gewinnt man, indem man sie sammelt, indem man nachrichtendienstliche Mittel anwendet, wie technische Aufklärung, also Kabel, Satellitenkommunikation, aber auch indem man Menschen gewinnt, mit Geld beispielsweise Geheimnisse zu verraten. Das alles ist Informationsgewinnung, Informationssammlung. Das macht jeder Nachrichtendienst auf der Welt und natürlich dann auch der Bundesnachrichtendienst. Die anderen Dienste, die haben noch etwas mehr. Sie können auch, ich nenne es jetzt mal etwas salopp, Kommandoaktionen machen. Die haben also auch Einheiten oder arbeiten mit dem Militär zusammen, indem sie beispielsweise auch einbrechen können. Sie wissen, da hinten in dem Gebäude ist was ganz Wichtiges, entweder eine Waffe oder ein Blatt Papier oder sonst irgendwas. Und dann sind die in der Lage, von ihrem Auftrag zu sagen, heute Nacht gehen wir da in das Haus mal rein, brechen die Tür auf und holen uns das Stück raus. Das darf der BND nicht, weil er diesen gesetzlichen Auftrag nicht hat. Also da sind wir ein Stück weit einfach mit einem Maulkorb umfasst. Der BND darf auch nicht, um ein zweites Beispiel zu bringen, wenn man feststellt, das Land X oder das Land Y kauft in Deutschland eine Maschine oder ein Gerät, das eigentlich unter Sanktionsgesichtspunkten nicht verkauft werden darf. Jedenfalls an dieses Land. Aber da wird mit Tarnfirmen gearbeitet und über Drittländer gearbeitet. So, und dann stellt man aber fest, okay, dieses Land hat jetzt bestimmte Pumpen, die man für die Herstellung von angereichertem Uran braucht, in Deutschland gekauft. Das sind so Vakuumpumpen, die kann fast nur Deutschland herstellen. Und jetzt sieht man das und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Jetzt kann man sagen, okay, das melden wir jetzt der Polizei, die Polizei beschlagnahmt das und Ende Gelände, das war's. Das ist ein Weg, aber das ist nicht der beste Weg. Der beste Weg wäre die zweite Variante. Man geht hin und verändert etwas in den Pumpen. Ein ganz kleines Mini-Teil, wo also Hochtechnologie eigentlich gefordert ist, wo man weiß, die das kaufen, die finden den Fehler nie. Und dann kaufen die diese Vakuumpumpen illegal, bauen die auf und wollen sie betreiben und werden dann 5 Jahre lang zähneknirschend feststellen, dieses Zeugs funktioniert bei uns einfach nicht. So, das ist doch die viel bessere Variante. Das ist auch die nachrichtendienstliche Variante. Und die man machen könnte, auch das darf der BND nicht. Der BND darf nichts verändern, nichts beschädigen, nichts kaputt machen, um es mal so deutlich zu sagen. Und das auch das unterscheidet uns eben von anderen Diensten. Und dieser operative Ansatz, um zusammenzufassen, den hat der Bundesnachrichtendienst nicht, sondern diesen operativen Ansatz, den haben die Briten, den haben die Franzosen, die Italiener und wer auch immer, nur wir haben ihn eben nicht. So, warum haben die anderen mehr Nachrichtendienste, wie beispielsweise die USA und wie beispielsweise auch Großbritannien? Weil sie sich aufgeteilt haben. Ja, sie haben festgestellt, diese großen Apparate, wie der BND, die sind anfällig dafür, dass sie nicht genug Leistung bringen. Was meine ich damit? Wenn sie alles machen dürfen, wenn sie Technik machen dürfen, wenn sie menschliche Quellen machen dürfen, wenn sie Satellitenauswertung machen dürfen, Radarauswertung und am Schluss kommt ein Bericht raus, dann steht ja in dem Bericht nicht drin, dieser Bericht wurde erstellt auf der Basis von Satellitenaufnahmen oder dieser Bericht wurde erstellt auf der Basis von Seekabelaufklärung, sondern steht eben drin, Nachrichtendienst, ich wurde bekannt. So. Und das bedeutet, Fehler oder mangelnde Leistung in einem Bereich wird dann überdeckt von den Erfolgen der anderen Bereiche. Das ist aber schlecht. Also dadurch kann sich natürlich dann einschleichen, dass beispielsweise menschliche Quellen immer weniger werden, weil die Technik das überlagert. Ich hoffe, ich habe das vernünftig verbalisiert. So, und wenn Sie wollen, dass da ein vernünftiges Konkurrenzverhältnis existiert, wenn Sie wollen, dass auch die menschlichen Quellen mehr, besser, aktiver arbeiten, dann müssen Sie das trennen. Dann machen Sie auf der einen Seite den technischen Dienst, die NSA in den USA und auf der anderen Seite den menschlichen Dienst, die CIA in den USA. Und dann können Sie nichts mehr übertünchen oder überspielen, sondern die CIA muss jeden Tag ihre Leistung bringen, die NSA muss jeden Tag ihre Leistung bringen, in Großbritannien ist es der MI6, muss jeden Tag mit menschlichen Quellen seine Leistung bringen und GCHQ, das ist der technische Dienst in den Vereinigten Königreich, der muss jeden Tag seine Leistung mit Technik bringen. Das hat der BND nicht und insofern plädiere ich nachhaltig dafür, dass wir das auch in Deutschland machen, dass wir das trennen, nämlich aus dem Bundesnachrichtendienst zwei Dienste machen, einen technischen Dienst und einen menschlichen.
Das heißt im Prinzip so ein bisschen auch wie in der Industrie, große Industriekonglomerate, die alles Mögliche herstellen, so ein Siemens zum Beispiel, die spalten jetzt einzelne Bereiche, so ein Health Tech oder so, ab, weil sie sagen, okay, damit, da ist die Kernkompetenz eine andere als im Gesamtunternehmen. Man wird da flexibler, schneller und effektiver und im Zweifel halt besser unterm Strich. Und so ein bisschen gilt es dann halt auch, also der Bundesnachrichtendienst könnte sich ein Beispiel nehmen an Siemens und so ein paar Einheiten ausgliedern.
Genau, er könnte das an Siemens als Beispiel nehmen, er kann aber auch die amerikanischen Nachrichtendienste oder die britischen Nachrichtendienste nehmen, die das genauso gemacht haben und sie haben es eben erfolgreich gemacht. Das ist ja das Entscheidende. Es geht ja nicht darum, einfach irgendwas auszugliedern, aber wenn man die Erfolge der Briten, die Erfolge der Amis sieht, dann muss man sagen, dieser Weg, den die schon seit langem eingeschlagen haben, ist der bessere Weg und dem sollten wir auch folgen.
Ja, Sie sagen gerade die Erfolge. Was mir jetzt so in den letzten anderthalb Jahren aufgefallen ist, dass immer wieder in der Presse auftaucht zum Thema russischer Angriff auf die Ukraine Einschätzungen des britischen Nachrichtendienstes. Ich glaube sogar des MI6. Der sagt, ja, wir glauben jetzt, dass die Ukraine an der Stelle erfolgreicher sein werden oder dass die Russen jenes Problem haben oder wie auch immer. Und ich habe mich halt gefragt, warum taucht der Nachrichtendienst des Vereinigten Königreiches in der deutschen Presse so häufig auf mit irgendwelchen Informationen, die er rausgibt. Der Bundesnachrichtendienst eigentlich eher so gar nicht oder ganz, ganz selten. Das ist also das eine. Und das andere, warum machen die Briten das überhaupt, dass die irgendwie Informationen so in die Welt hinaus? Ist das irgendwie reine PR oder?
Also das ist ein echt spannendes Thema, das Sie da jetzt anreißen, weil das ein tiefgreifender Einschnitt in die Kultur der Nachrichtendienste gerade stattfindet. Nämlich während man früher ja so weit ging, dass man überhaupt abgestritten hat, dass es überhaupt Nachrichtendienste gibt. Ne? Also das gab Staaten, die sagten, was, ich habe einen Nachrichtendienst, gibt's gar nicht, haben wir nicht. Ne? Aber natürlich hatten die einen Nachrichtendienst. Also während das früher so die Tendenz war, bloß nicht drüber reden, alles abstreiten, wegtauchen, wegducken, bestreiten, ist es heute, stellen wir fest, genau die andere Richtung, dass man nicht nur stolz darauf ist, dass man einen gut funktionierenden Nachrichtendienst hat, außer in Deutschland, sondern dass man auch die Ergebnisse, viel mehr und viel öfter propagiert, um zu zeigen, was leisten diese teuren Apparate eigentlich im Sinne unserer Sicherheit. Wir haben ja im Bundesnachrichtendienst mit meiner Transparenzoffensive seinerzeit begonnen. 2012 habe ich sie ja gestartet und habe auch mit Journalisten und aber auch mit dem Parlament und mit vielen Regierungsmitgliedern viele Veranstaltungen gemacht, um zu zeigen, was wissen wir über die Ukraine, was wissen wir über Russland, was wissen wir über Nordafrika. Wir haben auch der Presse Informationen gegeben, beispielsweise zu Saudi-Arabien. Es gab damals einen ganz kleinen Skandal, weil Saudi-Arabien sich beschwert hatte. Das heißt, wir haben in vorsichtigen Schritten auch damals schon angefangen, was die Briten heute sehr professionell und sehr, sehr vielfältig und mit viel Power machen. Das ist aus meiner Sicht übrigens nicht der britische MI6, also der Auslandsnachrichtendienst, der das in der Regel betreibt, sondern es ist das Material, was dort geteilt wird, was veröffentlicht wird, stammt in aller Regel vom militärischen Dienst der Briten, die nochmal einen eigenen militärischen Dienst haben. Auch das haben wir Deutschen nicht, das ist der BND auch. Da sind wir wieder beim Thema Kernkompetenzen aufspalten. Und man sieht eben, wie gut das ist, wenn das gespalten ist. Nämlich die Briten haben da tolle Erfolge und tolle Ergebnisse. Die Amerikaner haben schon immer so ein bisschen damit gespielt, wann sie was veröffentlichen, wann sie was zeigen, was sie wissen. Dann aber nicht so konsequent, wie beispielsweise zurzeit die Briten das machen. Und die Briten haben damit so eine Art Dammbruch begonnen, an positiven aus meiner Sicht. Und alle anderen Dienste überlegen zurzeit, wie können wir ähnlich in die Öffentlichkeit hineingehen, wie können wir ähnlich zeigen, was wir wissen und was wir können. Und das finde ich erstmal eine ganz, ganz gute Entwicklung, weil die Nachrichtendienste raus aus ihrer Ecke kommen, aus ihrer mystifizierten Ecke, weil sie zeigen, dass sie moderne Dienstleistungen in Sachen Information verstehen und sie zeigen eben, wie wichtig und wie bedeutsam sie sind. Jetzt die Frage ist, ist das jetzt nur eine Öffentlichkeitsarbeitsgeschichte oder steckt da auch mehr dahinter? Und ich behaupte, es steckt auch mehr dahinter, denn es zeigt ja auch dem Gegner, es zeigt ja den Russen, wir wissen, was bei dir Sache ist. Ne? du brauchst es gar nicht zu versuchen zu verheimlichen, dass du schon wieder zwei Panzerbataillone an der Grenze zu Estland zusammengezogen hast, sondern wir wissen es. Du brauchst auch gar nicht darüber nachzudenken, wie du den Transport von bestimmten Gütern weiter über die Krimbrücke verschleierst. Wir wissen es, dass du dann nachts das transportierst. Also es ist auch ein Stück weit Demotivation gegenüber dem Gegner, um zu zeigen, Leute, wir haben euch im Griff, wir haben euch im Auge. Und ich glaube, dass das auch ganz wirksam ist, ein gutes Mittel ist. Und diese Kultur weg aus dieser total abgeschotteten Ecke hinein in eine halbwegs transparente Dienstleistungskultur mit klarem Werteauftrag. Also diese Entwicklung finde ich sehr, sehr gut.
Ja, kurzer Einwurf dazu. Sie hatten vorhin gesagt, militärischer Nachrichtendienst, den es in Deutschland nicht gibt. Also es gibt, kurze Erklärung von meiner Seite, es gibt den MAD, der innerhalb der Bundeswehr agiert, außerhalb der Bundeswehr, wenn diese aber im Einsatz ist, zum Beispiel in Afghanistan, dann ist es Job des Bundesnachrichtendienstes, dort zu arbeiten. Und dafür haben die Briten sozusagen eine Spezialtruppe. Das ist das eine. Das andere jetzt zum Thema Öffentlichkeitsarbeit finde ich super spannend. Was meiner Meinung nach dann noch sehr wichtig ist bei der Verarbeitung dieser Informationen, ist, dass die Presse dann sozusagen auch da dann genau drauf schaut. Ja, vierte Gewalt im Staat. Und sozusagen sich nicht instrumentalisieren lässt und da die Daten validiert und sozusagen plausibilisiert und dann schaut, welche Informationen werden dann auch veröffentlicht beziehungsweise in der Breite auch diskutiert. Aber grundsätzlich irgendwie wäre das ja auch dann für die Presse einfach eine weitere Informationsquelle und im Zweifel halt eine sehr spannende.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Erklärung des militärischen Nachrichtendienstes. Das ist völlig richtig. Zweiter Punkt nochmal schnell zu den Journalisten. Ich teile da voll Ihre Auffassung und ich finde das ja auch ganz wichtig, dass man gut mit den Journalisten zusammenarbeitet. Es wird aber immer ein Spannungsverhältnis bleiben. Nicht etwa, weil die einen so sind und die anderen so sind, sondern das liegt ja auf der Hand, dass wenn man etwas veröffentlicht und sagt, so sieht die Lage in Russland oder so sieht die Lage an der Grenze aus, dass man natürlich nicht nur, wenn man selber dann Fehler gemacht hat in irgendwelchen Bereichen, dass man hingeht, so und morgen veröffentlichen wir mal unsere Fehler oder so. Das macht ja keiner. Das macht ja auch in der Wirtschaft keiner. Also es ist ja nichts irgendwie spezifisch Schlimmes bei Nachrichtendiensten, sondern dass man sich insgesamt vernünftig darstellen möchte, das ist im Interesse einer jeden Organisation. Und daher wird es da immer einen gewissen Reibungsverlust an dieser Schnittstelle geben. Aber ungeachtet dessen ist die Zusammenarbeit mit Journalisten aus meiner Sicht leistbar, auch bei einer kritischen Distanz von beiden Seiten.
Ja, Zusammenarbeit, gutes Stichwort. Einer der wichtigsten Personengruppen, mit denen man als Bundesnachrichtendienst ja gut zusammenarbeiten muss, sind politische Entscheidungsträger, die letztendlich ja über die Rahmenbedingungen bestimmen für einen Nachrichtendienst, insbesondere halt für den Bundesnachrichtendienst. Jetzt haue ich mal sozusagen eine These in den Raum, wo mich Ihre Meinung interessiert. Letztendlich Rahmenbedingungen, die diskutiert werden für große Organisationen, der auch der Bundesnachrichtendienst eine ist, werden häufig auf monetärer Basis diskutiert. Sprich, die Bundeswehr braucht mehr Geld, aber auch für unsere Schulen brauchen wir mehr Geld, die Bundesbahn, also die Bahn braucht mehr Geld. Zu all diesen Themen hatte ich politische Entscheidungsträger hier im Podcast und alle gesagt, Mensch, irgendwie so, jetzt haben wir 50 Millionen, 500 Millionen, 5 Milliarden, wie viel auch immer freigemacht. Und der ein oder andere oder die ein oder andere war dann der Meinung, damit ist auch gut. Meine Erfahrung ist dann aus den Gesprächen, Geld löst nicht die Probleme dieser Welt, sondern mindestens 50% der Probleme sind nicht monetärer Art. Wie ist das beim Bundesnachrichtendienst? Mein Gefühl wäre, an zu wenig Geld krankt es auch dort nicht oder nur bedingt.
Sie haben völlig recht. Und ich muss da immer in meiner Wortwahl vorsichtig sein, weil ich ja auch nicht undankbar sein möchte. Auf der einen Seite muss man in der Tat lobend und positiv feststellen, dass der Bundesnachrichtendienst im Gegensatz zu früheren Jahren, also 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, wo überall viel gekürzt wurde, dass der Bundesnachrichtendienst dann durch die letzten Regierungsjahre sehr wohlwollend behandelt worden ist, was das Geld und was das Personal anbelangt. Es gab viel neues Geld, viel Frischgeld, haben wir gesagt, es gab auch viele neue Stellen. Da kann man eigentlich überhaupt nicht klagen, sondern muss dankbar sein, dass die Politik das so gemacht hat. Aber es ist wie immer im Leben, es gibt was Positives und was Negatives. Die Politik hat es ja nicht gemacht, weil sie glaubte, sie hat jetzt den Königsweg gefunden, sondern eigentlich wollte die Politik damit ihr Gewissen beruhigen. So nach dem Motto, jetzt müssen die aber endlich mal ruhig sein, die da immer rumquaken und irgendwas von Sicherheit erzählen und dass die Gefahren hier drohen und dass die Gefahren dort drohen und dass dies und jenes Sorge bereitet, dann kriegen sie halt nochmal 100 Millionen und dann ist aber jetzt mal gut. So. Und also man wollte, und oft hat man den Eindruck, man will mit Geld das Problem zuschütten und damit Ende Gelände. Weil mit Geld macht man ja nichts falsch. Ne? Man hat dann das Geld genommen, hat es dem Bundesnachrichtendienst oder der Behörde gegeben, wem auch immer, und hat damit auch das Problem weggelagert. Ne? Jetzt ist das Geld beim Bundesnachrichtendienst, jetzt sollen die mal sehen, wie sie denn jetzt damit klarkommen. Und wenn da jetzt immer noch was schiefläuft und wenn da immer noch nicht genügend Informationen kommen, ja, dann kann man denen aber auch nicht helfen. Ne? Wir haben doch jetzt wirklich alles getan, nämlich so viel Geld gerade in die Hand genommen und und. Also man, auf der einen Seite ist es etwas Positives, Geld zu erhalten. Auf der anderen Seite hat es auch immer einen Beigeschmack, weil nämlich damit die Verantwortung weggegeben wird an den Dienst und eins eben nicht gemacht wird. Es wird nicht an den Befugnissen gearbeitet. So ein Nachrichtendienst, der kann viel Geld gebrauchen, aber er braucht auch eins, er braucht Befugnisse. Man muss etwas dürfen können, um Informationen beschaffen zu können. Wenn Sie also beispielsweise menschliche Quellen gewinnen wollten, also Sie wollen jemanden, der sein Land verrät, dann brauchen Sie natürlich Geld, das macht er nicht umsonst, sondern der will ja Geld sehen. Aber Sie müssen auch in der Lage sein, beispielsweise, ich darf jetzt hier nichts verraten, aber ich will hochrangigste Politiker anwerben zu dürfen. Gleichzeitig haben wir in Deutschland aber die Vorgaben, dass wir ausgerechnet in den hohen Regionen so gut wie niemanden anwerben dürfen. Das hatte man für das Inland schon bei der NPD-Verbotsdiskussion gesehen. Ne? Je mehr Spitzel und Quellen sie im NPD-Vorstand hatten, umso, anstatt zu sagen, super, das hat der Verfassungsschutz aber gut gemacht, hat man gesagt, nee, so geht's aber nicht. Das ist ja im Grunde genommen eine Nachrichtendienstveranstaltung, dann so ein Vorstandsclub. Also und genau dieselbe Denke ist, je höher man bei den Quellen einsteigt, umso mehr macht man sich ja auch mit dessen schmutzigen Taten gemein. Also wenn Sie einen in Afrika einen Warlord haben, der 10.000 Mann befehligt, illegal natürlich alles. Wenn Sie den beispielsweise als Quelle hätten und gleichzeitig bringt er jeden Tag 10 Menschen um, dann haben Sie natürlich ein Wertebruch, aber Sie haben eine Spitzenquelle. Sie haben jemanden, den Sie, besser geht's gar nicht in dieser Organisation. Aber das wollen wir nicht. Ne? Dann sagen wir wieder, nee, also das kann man nicht als Quelle gewinnen und und. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Beispiel, was ich jetzt gerade gezeigt habe, ein besonders gutes Beispiel war. Aber ich will damit sagen, wir haben jede Menge Restriktionen beim Gewinnen von Quellen. Und die muss man einmal aufbrechen und muss sagen, wenn wir wirklich leistungsfähig sein wollen, dann dürfen wir diese Restriktionen alle nicht mehr haben. Oder wenn wir wirklich leistungsfähig sein wollen, dann dürfen wir beispielsweise die Begrenzung bei der technischen Aufklärung nicht mehr haben. Bei der technischen Aufklärung, das ist ein besseres Beispiel, dürfen wir beispielsweise nur 30% des Informationsvolumens, das in diesem Seekabel läuft, aufklären. Die anderen 70% rauschen einfach so durch. Im Gesetz steht drin, nur 30%. So. Kein Mensch kann erklären, warum eigentlich nur 30%, warum nicht 50, warum nicht 25 oder sonst was. Es geht einfach darum, den BND klein zu halten. So. An solche Regeln muss man ran. Höherrangige Quellen, 30%-Regelung aufbrechen und, damit die Arbeit des BND gut und besser gemacht werden kann. Und da hilft eben kein Geld, sondern da helfen nur die rechtlichen Voraussetzungen, die Befugnisse, an die muss man ran und nicht noch 10 Millionen mehr.
Ja, jetzt bei der technischen Aufklärung, da ist mir, als Sie das sagten, so spontan aufgefallen, wenn man da rein statistisch drauf guckt sozusagen, wenn man 30% aus einem Riesenvolumen aufklärt, dass dann statistisch da ähnlich viele Hinweise auf, nennen Sie mal Problematiken, drin sind, wie wenn man irgendwie alles aufklären würde. Vielleicht ist das irgendwie so der Hintergrund, aber das verstehe ich natürlich jetzt irgendwie als Laie nicht so gut. Würde mich aber interessieren, welchen Politiker oder welche Politikerin ich danach fragen kann, wie man da auf diese 30% gekommen ist. Und dann beim Thema Warlord, da ist mir ein anderes Beispiel irgendwie durch den Kopf gegangen. Es gibt ja in Peking sozusagen das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, glaube ich, irgendwie heißt so ähnlich wie damals bei der SED in Berlin. Wenn man da jetzt so ein Mitglied anwerben würde, dürfte man das oder bezieht sich diese Restriktion nur auf so Kriegstreiber wie so einen Warlord?
Also zu China würde ich jetzt ungern was sagen, aber ich will Ihnen das mal in einem fiktiven Beispiel in Afrika nochmal darstellen. Und das ist gar nicht so fiktiv, dürfen Sie mir glauben. Da gab es ein Land, beispielsweise in diesem Land hatten wir einen Oberst als Quelle über die Armee. Das war ganz gut, dann hat man immer einen guten Einblick, was sind da für Entwicklungen. Und dann gab es einen Putsch. Und wer war der Putschist? Der Oberst. So. Und da wurde der Regierungschef quasi, also nicht demokratisch gewählt, sondern durch den Putsch wurde der Regierungschef. So, und dann mussten wir ihn als Quelle abschalten. Obwohl man eigentlich sagen könnte, also besser geht's ja gar nicht mehr. Das wäre jetzt die ideale Quelle gewesen. Aber diese Denke steckt dahinter, dass man eben sagt, nee, das können wir uns jetzt nicht leisten, dass wir einen Putschisten, der noch jetzt gerade mit Gewalt zum Staatschef geworden ist, und den sollen wir jetzt auch noch als Quelle führen, auf keinen Fall. So, ich will damit sagen, man muss, wenn man schon über Zeitenwende spricht, auch an solche Dinge ran, an solche Hemmnisse ran. Und nochmal zu den 30%. Ehrlich gesagt, ich war ja jetzt fast 5 Jahre Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Mir konnte niemand erklären, weder im Dienst noch außerhalb des Dienstes, warum es 30% sind.
Ja. Ich finde das spannend. Ich glaube, ich frage da mal in Berlin den einen oder anderen, der da politisch unterwegs ist. Interessiert mich auch persönlich. Nochmal zum Thema Gewinnung von Quellen auf oberer Ebene. Wir sind da ja stehen da ja vor einem, ich sag mal, ethisch-moralisch großen Dilemma. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass wenn politische Entscheidungsträger sagen, da ist so ein Oberst, der ist da jetzt irgendwie mit Gewalt in seinem eigenen Land unterwegs, da sterben Menschen. Wenn wir dem jetzt auch noch Geld dafür bezahlen, dass er uns Informationen gibt, da haben wir ein schlechtes Gefühl dabei. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Interessenslage des Deutschlands, des deutschen Volkes sozusagen, die der Bundesnachrichtendienst vertritt. Haben Sie denn einen Vorschlag, wie man sagt, wie man dieses Dilemma auflösen kann? Gegebenenfalls.
Ich sehe das Dilemma gar nicht. Es liegt ja an der Grundentscheidung. Wenn Sie einen funktionierenden Nachrichtendienst haben wollen, der im Ausland, ja, das müssen wir nochmal deutlich unterstreichen, der im Ausland für die Interessen unseres Landes, für die Wirtschaftsinteressen, für unsere gesellschaftspolitischen Interessen, aber auch für unsere geopolitischen Interessen, wer für die Interessen unseres Landes Nachrichten besorgt, den darf man nicht mit den innenpolitischen Maßstäben einer deutschen Polizei belegen. Sondern entweder will ich diese Nachrichten haben, dann nehme ich auch billigend in Kauf, dass gewisse Wertevorstellungen im Ausland verschoben werden für den BND. Oder ich will das nicht in Kauf nehmen, weil ich sage, nee, ich bin jetzt einfach so, Werte gelten überall und das mache ich. Dann muss man es auch sagen und dann muss man den BND abschaffen. Aber dieses Ding dazwischen, halb und nee, nicht ganz und naja, ein bisschen, das ist ehrlich Pillepalle. Also entweder wollen wir einen Nachrichtendienst oder wir wollen keinen Nachrichtendienst. Und wenn wir nur einen halben Nachrichtendienst wollen, dann können wir uns das Geld sparen. Nämlich der Bundesnachrichtendienst kostet jedes Jahr deutlich über 1,5 Milliarde Steuergeld. Und das ist rausgeschmissenes Geld, wenn er keine Befugnisse hat.
Ja, ich glaube, wäre das nochmal ein Thema, was wir in einem getrennten Podcast besprechen sollten mit politischen Entscheidungsträgern, die man dazu holt, um da irgendwie zu einem Punkt zu kommen, weil das ist ja ein Thema, das wird uns auch über die nächsten Jahre noch begleiten. Und je stärker diese Sicherheitsthemen auch relevant in der deutschen Öffentlichkeit sind, desto mehr wird man über sowas diskutieren. Und sie haben natürlich auch, da komme ich nochmal zum anderen Punkt, die Leistungsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes, die ja häufig auch aus der Politik heraus in Frage gestellt wird. Also gerade vor kurzem habe ich nochmal gelesen, dass auch Robert Habeck sich so geäußert hat, dass er gesagt hat, Mensch, andere Nachrichtendienste, die haben halt schon gesagt, irgendwie, dass die Russen die Ukraine angreifen werden. Vom BND haben wir das nicht so gehört, ja, frei zitiert, und das klang schon kritisch. Wie sehen Sie solche Kritik? Und vielleicht ein Stück weitergreifend, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit diesen politischen Entscheidungsträgern?
Also trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in Deutschland, die wir jetzt nur angerissen haben, also da gibt es zig Beispiele, nicht nur das 30% oder die Quellenfrage, sondern wirklich jeden Tag haben sie da ein echtes Problem, was die Rahmenbedingungen anbelangt. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen ist der Bundesnachrichtendienst leistungsfähig. Das liegt eben nicht an den Rahmenbedingungen, sondern das liegt an dem Engagement der vielen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort 24 Stunden ihren Dienst leisten, 7 Tage die Woche und rund um die Uhr und teilweise unter Einsatz von Leib und Leben. Das ist ja auch manchmal eine gefährliche Aufgabe in Afghanistan, in Mali, aber auch sonst wo, wo Anschläge stattfinden, wo sie beschossen werden, wo sie gerade mit Mühe und Not dann nochmal schnell nach Hause kommen können. Es ist auch so, dass er diese Leistungsfähigkeit letztendlich immer wieder unter Beweis stellen kann. Allerdings, wir haben ja eben diskutiert, nicht indem er das ins Internet stellt und sagt, wir wissen aber, wann die Russen angreifen, wir wissen aber, wie das in Mali mit der dortigen Putschistenregierung aussieht, so, und. Sondern er macht es eben geheim, er berichtet der Bundesregierung, und wenn der Wirtschaftsminister Habeck sagt, das hätte er noch nie vom BND gehört, dass die Russen die Ukraine angreifen wollen, dann muss ich sagen, dann stimmt das einfach nicht. Also das hatten wir zu meiner Zeit schon x-mal berichtet, und insofern hat sich da auch nichts getan. Die Frage ist dann nur am Schluss gewesen, greifen sie mittwochs an oder greifen sie donnerstags an oder greifen sie freitags an, und dann irgendwann hatten dann die amerikanischen Dienste gesagt, ja, also die machen es dann auch mittwochs oder wann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Tag war. Und dann war es dann auch dieser Tag. Und dann sagt man, siehste, die haben es aber ganz genau gewusst. Aber wenn man sich nochmal die Meldungen vergegenwärtigt, dann haben die das quasi jeden Tag gesagt. Also wenn ich jeden Tag sage, am Montag greifen sie an, am Dienstag greifen sie an, am Mittwoch greifen sie an, irgendwann greifen sie wirklich an. Und dann daraus jetzt zu sagen, das war aber eine punktgenaue Landung, dass die so genau das wussten, wann die angreifen, das ist ja Humbug. Insofern lohnt sich ein Blick hinter die Schlagzeilen, um festzustellen, dass viele eben auch nur mit Wasser kochen und nicht wesentlich besser sind, beispielsweise als der Bundesnachrichtendienst.
Wenn ich mir also ja, die letzte halbe Stunde unseres Gesprächs zusammen fasse sozusagen, kommt ja sehr stark raus, Mensch, irgendwie, wir müssen Rahmenbedingungen ändern. Und ich komme wieder dazu, dass ja die politischen...
Also wenn mir das gelungen wäre, dann wäre es toll.
Aber entscheidend sind da ja für die politischen Entscheidungsträger. Ich habe gelernt, so dass das wichtigste Kontrollgremium für den Bundesnachrichtendienst ist das PKGR, so heißt es irgendwie im Bundestag, ein Gremium. Dann ist sozusagen das Kanzleramt, schaut da sehr genau drauf, was der Bundesnachrichtendienst macht. Wenn Sie mal so aus Ihrer oder auf Ihre Historie schauen, gibt es denn Unterschiede zwischen Parteien und meinetwegen auch einzelnen Politikern, wo Sie sagen, Mensch, da hat die Zusammenarbeit gut funktioniert, da hat sie weniger gut funktioniert. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich immer direkt mit Angela Merkel hätte ich sprechen wollen, weil die hatte immer ein offenes Ohr für uns. Oder geben Sie mir da doch mal ein Gefühl für die Zusammenarbeit mit diesen politischen Entscheidungsträgern.
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil das hängt ja auch alles mit subjektivem Empfinden zusammen. Und das Parlamentarische Kontrollgremium, dieses abgekürzt PKGR, tagt ja auch geheim, wie auch die anderen Gremien, die auch in aller Regel geheim tagen, wie die sogenannte G10-Kommission und. Und Da geriert sich Politik in geheimen Sitzungen ja schon wieder ganz anders wie in öffentlichen Sitzungen. Und Sie sehen es mir nach, dass ich über geheime Sitzungen natürlich auch nichts berichten kann. Aber es ist wie immer im Leben. Es hängt auch viel von Menschen ab. Manche haben großes Verständnis für die Aufgaben und die Probleme eines Nachrichtendienstes, und mit denen kann man auch ganz, ganz toll und ganz vernünftig und wirklich sehr konstruktiv sprechen. Andere, da merkt man, die lehnen dieses Konstrukt Geheimdienst per se ab. Die kriegen die Krätze, wenn sie einem die Hand geben, weil sie das Gefühl haben, da habe ich die Hand des Bösen gehabt, und wollen auch mit einem im Grunde genommen nichts zu tun haben. Und das hängt, also es ist total unterschiedlich. Und ehrlich gesagt, ich will nur eine Bemerkung. Das war mir auch in meiner Zeit auch völlig egal, welcher Partei die Leute angehört haben. Mir ging es um die Sache, und manchmal hatte man Verständnis auch bei der Opposition, die man so nicht erwartet hätte. Und umgekehrt hatte man manchmal kein Verständnis bei den Regierungskoalitionen, wo man eigentlich erwartet hätte, die müssten das machen. Also so richtig berechenbar ist das nicht.
Ja. Lassen Sie mich noch einmal vielleicht ein bisschen leichteres Thema sozusagen zum Abschluss. Gibt es die eine oder andere Story sozusagen, die Sie aus Ihrer Zeit beim Bundesnachrichtendienst gerne erzählen, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir irgendwie was Großes hinbekommen, das hat es vielleicht auch einen Schritt weit in die Presse geschafft, oder da haben wir jenes gemacht, das war so ein bisschen James Bond, was wir da hingekriegt haben. Gibt es da was Sie gerne erzählen?
Ja, also es gibt Sachen, die ich gerne erzählen würde, die ich aber nicht erzählen darf. Das ist leider so, wo wirklich tolle Sachen passiert sind. Also es gibt aber eine Sache, nämlich die Erfolge in Afghanistan. Der Bundesnachrichtendienst hat ja in Afghanistan für die Bundeswehr jeden Tag das Lagebild gemacht. Und dabei ging es nicht nur darum zu sagen, okay, da hinten in den Bergen in Waziristan, da ist der Hekmatyar und der hat die und die 500 Taliban und der kommt dann in der Frühjahrsoffensive die und die Täler runter oder so, alles klar. Sondern es ging auch darum, diese kleinteilige operativen Erkenntnisse zu gewinnen. Also um die nächsten Straßenecke herum ist unten links eine Bombenfalle verbuddelt, und wenn man da reinfährt, Ende Gelände. So. Und da hat der Bundesnachrichtendienst dank einer hervorragenden technischen Aufklärung, die wir in Afghanistan gemeinsam mit unseren Verbündeten dort betrieben haben, und dank eines ausgesprochen guten Quellennetzes, menschlichen Quellennetzes, das wir dort zugegebenermaßen über die Jahre aufgebaut haben, hat der BND einen solchen tiefen Einblick gehabt, dass wir, wie ich abgegangen bin, hatten wir insgesamt 19 Anschläge, ganz konkrete Anschläge auf deutsche Soldatinnen und deutsche Soldaten verhindert. Und zwar nicht irgendwie in einem frühen Stadium, wo man sagen könnte, naja, ob das ein Anschlag geworden wäre, sondern wir haben im Grunde genommen vor den Toren der deutschen Camps oder auf dem Weg zum Anschlagsort festnehmen lassen können, und die in aller Regel gestehen die auch, die haben da kein Problem mit. Und das waren 19 ganz konkrete Anschläge, und da waren wir sehr stolz darauf, weil wir damit im Grunde genommen auch mindestens 19 Menschenleben gerettet haben, nämlich Deutsche, die dort ihren Dienst versehen. Und daran zeigt sich eben, wie wichtig es ist, dass man auch ein solches Modul in der deutschen Außenpolitik und Sicherheitspolitik hat.
Ja, sehr spannend. Jetzt haben Sie Afghanistan angesprochen. Da muss ich noch eine letzte Frage hinterher geben, sozusagen. Ist ja jetzt 2 Jahre her, dass sich die internationale Weltgemeinschaft sozusagen aus Afghanistan zurückgezogen hat und die Taliban das Land quasi wieder übernommen haben. Alle waren überrascht im Sommer 2021, zumindest das, was man irgendwie so in den Medien gehört hat. Auch an der Stelle wurde der Bundesnachrichtendienst kritisiert. Ich vermute, dass es da ähnlich war wie in Russland, dass man das Vorrücken der Taliban gesehen hat. Wie überrascht waren Sie persönlich, als innerhalb von Tagen quasi Afghanistan wieder vollkommen in der Hand der Taliban war?
Also ich fange von hinten an. Die Überraschung war ja deshalb, weil man das Gefühl hatte, das geht also so schnell oder was denn jetzt da passiert. Das hat aber damit etwas zu tun gehabt, dass einfach die afghanische Regierung das Land verlassen hat. Also wenn sie wenn sie da oben der, wenn der Kopf weg ist, und dann, warum sollen da noch irgendwelche afghanischen Sicherheitskräfte kämpfen? Wenn ich sage, also mein Regierungschef ist weg und mein Verteidigungsminister ist weg und ich stehe hier mit der Kalaschnikow und verteidige Kabul gegen Taliban, ich bin ja nicht verrückt. So, also haben die dann auch gleich die Kalaschnikow weggeschmissen und dann war Schluss. So, das ging sehr schnell eben am Schluss und die Frage, wann verlässt denn die afghanische Regierung das Land, die konnte eben keiner wissen, außer die afghanische Regierung selbst. Und daher gab es da kein punktgenaues, präzises Warnsystem des BND oder der westlichen Nachrichtendienste, sondern man hat gesagt, also der Punkt X wird erreicht sein, wenn die Afghanen selbst ihr Land verlassen. Und dann kam es dann auch so und dann haben die das Land verlassen, aber war das so. Dass die Taliban gewinnen, um es mal so platt zu sagen, das hat der BND schon seit Jahr und Tag vorausgesagt. Denn es in diesem Land hat ja nichts geklappt. Jedenfalls die letzten 10 Jahre. Wir waren ja fast 20 Jahre dort, die Bundesrepublik Deutschland, mit der Bundeswehr und mit dem BND, aber auch die anderen Alliierten. So, es ist Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat schlechter geworden. Die Wirtschaft hat nicht funktioniert, die Regierung hat nicht funktioniert, die Sicherheitskräfte haben nicht funktioniert, das Land war hoch korrupt, es hing am Tropf der internationalen Gemeinschaft. Er hat ja gar kein eigenes Geld mehr generiert und kein eigenes System mehr gehabt. Das Einzige, was in Afghanistan funktioniert hat, war der Schlafmohnanbau und die Verarbeitung zu Heroin. 94% der gesamten Weltproduktion des Heroins kam damals aus Afghanistan. Das muss man sich mal vorstellen. Das war ein reiner Narkostaat, ne? Also ein reiner organisierter Kriminalitätsstaat. Und dass die Taliban dieses Gebilde Afghanistan aber wirklich ratzfatz übernehmen, das stand fest, sobald die es wollten, hätten die es übernehmen können schon viel, viel früher. Denn am Schluss hatten wir doch nur noch die urbanen Zentren, die in der Hand der afghanischen Regierung waren. Und das breite Land, die Täler, die Region, die ländlichen Strukturen waren doch schon lange in der Hand der Taliban. Und deshalb war es nur wirklich überhaupt keine Überraschung. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es soweit ist. Also es ist total in die Hose gegangen, um es mal so deutlich zu sagen. Und das ist sehr, sehr schade für die Menschen, die dort so lange Elend hatten und sich dann jetzt in dem eigentlich ganz schlimmen Zustand befinden, in der Herrschaft der Taliban. Da redet jetzt leider keiner mehr so richtig drüber, während wir dann immer sagen, also mit der Ukraine und so, das ist ganz schlimm, mit den Russen dürfen wir nicht verhandeln. Da kann ich nur sagen, also wer mit Taliban verhandeln kann, der kann auch mit Russen verhandeln.
Ja, ich glaube, bei den Russen wird immer noch gesagt, die Russen wollen irgendwie nicht verhandeln. Ja. Okay, Herr Schindler, herzlichen Dank für ganz viel Input. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Freude am Gespräch. Und ja, ich hoffe natürlich, die Hörerinnen und Hörer auch haben ein bisschen den einen oder anderen Erkenntnisgewinn mitgenommen.
Ja, ich danke Ihnen, weil ich finde die Diskussion so wichtig. Wir brauchen diese Diskussion und insofern danke ich Ihnen für Ihre Initiative.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.